Bevor es gleich losgeht, eine Inhaltswarnung. Crime Daheim ist ein True Crime Podcast, in dem wahre Kriminalfälle besprochen werden. Hier werden zum Beispiel Mord, Totschlag, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Kinder oder Drogenkriminalität thematisiert. Die Details zu jeweiligen Inhalten findet ihr in den Folgenbeschreibungen. Wenn das nichts für euch ist, dann überspringt die jeweilige Folge oder hört sie zumindest nicht allein. Und jetzt geht's los.
Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Es hätte ein unbeschwerter Abend werden sollen, als sich eine Freundesgruppe im Februar 2022 in einem Restaurant in der Innenstadt von Weiden verabredet. 2 Jahre war das Leben der Menschen durch Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie geprägt. Doch an diesem Abend wollen die 5 Männer und 3 Frauen zwischen 33 und 52 Jahren diesem Alltag entfliehen. Gemeinsam sehen sie sich eine Dating-Sendung im Fernsehen an, bei der auch eine Person aus der Runde als Kandidat teilgenommen hat. Dieser besondere Anlass soll gebührend gefeiert werden. Gegen Mitternacht bestellt die Gruppe Champagner. Kurz darauf wird eine originalverpackte, weiß folierte 3-Liter-Flasche mit den dazugehörigen nicht transparenten Gläsern an den Tisch gebracht. Auch die Wirtin schenkt sich ein Glas ein. Als sie von dem Getränk nippen, bemerken die Gäste sofort, dass etwas nicht stimmt. Die Flüssigkeit perlt nicht, hat eine dunkle Farbe und schmeckt chemisch. Die Gäste sind sich sicher, sie wurden vergiftet. Eben feierte die Gruppe noch ausgelassen, doch nun herrscht pures Chaos in dem Restaurant. Menschen irren wie Zombies umher, bekommen Muskelkrämpfe und kollabieren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Crime Daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Ja, und wie ihr hört, heute stimmlich etwas angeschlagen. Mich hat's ganz schön erwischt, aber nichtsdestotrotz sind wir heute hier, auch wenn nur digital vereint. Mit dabei ist wieder mein Kollege Max Hohlheimer, auch Redakteur für Kriminalität und Justiz. Und er unterstützt mich heute wieder tatkräftig bei dieser Aufnahme. Hi Max, schön, dass du da bist.
Hallo Steffi. Ja, heute sehe ich dich leider nur über einem Bildschirm.
Ja, aber strahlend schön wie immer. Nein, Schmarrn. Also es ist tatsächlich so, uns hat es beide ein bisschen erwischt, mich ein bisschen stärker. Max ist gerade so am Ausschleichen, aber wir wollten uns das nicht nehmen lassen, dass wir heute diese Aufnahme machen, denn es ist die letzte Aufnahme vor Weihnachten und dann wird der Podcast auch in eine kleine Weihnachtspause gehen. Wir hören uns also dann erst im Januar wieder, aber diese Folge wollten wir unbedingt noch auf die Beine stellen und deswegen reißen wir uns heute ordentlich zusammen und dann können wir uns unseren Krankheiten vollkommen hingeben. Ja, und heute geht es um den sogenannten Champagner-Fall und das ist auch für uns ein neues Terrain, denn erstmal sprechen wir bei Crime Daheim über ein laufendes Verfahren. Wir begleiten diesen Prozess nämlich aktuell, der wird am Landgericht in Weiden verhandelt und wir wollen euch heute im Dezember 2025 einen Zwischenstand dazu vermelden. Damit wollen wir euch noch tiefere Einblicke in unseren Job als Gerichtsreporter ermöglichen und euch quasi mit in den Gerichtssaal nehmen. Wir sind schon ganz gespannt, wie das bei euch ankommt. Gebt uns da gerne auch Feedback dazu. Es geht heute, wie gesagt, um den sogenannten Champagner-Fall und damit um einen der mutmaßlich aufsehenerregendsten Kriminalfälle der jüngeren Justizgeschichte. Was genau passiert ist, werden wir in der Folge noch genauer aufdröseln. Aber kurz vorab, 8 Freunde gehen im Februar 2022 in einem Weidener Lokal gemeinsam feiern. Sie wollen anstoßen, weil einer der Anwesenden bei einer Dating-Show teilgenommen hat und die Folge an diesem Abend ausgestrahlt wird. Darauf wollen die Anwesenden mit einer Flasche eines teuren Champagners anstoßen. Doch als die Anwesenden den ersten Schluck nehmen, merken sie gleich, dass da etwas nicht stimmt. Wenig später ist eine Person tot und 7 weitere liegen mit schwersten Vergiftungen im Krankenhaus. Das ist also der Sachverhalt, mit dem wir uns in dieser Podcast-Folge und auch in diesem laufenden Verfahren beschäftigen. Wir arbeiten in dieser Folge mit vielen O-Tönen. Zu Wort kommen Kolleginnen und Kollegen, unter anderem Friedrich Peterhans, Julia Hammer und Leon Carvert, die sich intensiv mit den ersten Tagen nach den Ereignissen und auch dem Prozess hin zu der juristischen Aufarbeitung beschäftigt haben. Außerdem haben sie mit Betroffenen gesprochen und schildern deren Situation und Wahrnehmung. Weiter sind in dem Podcast Stimmen wie die des Sprechers der Staatsanwaltschaft Matthias Bauer und die des Verteidigers des Angeklagten Alexander Stevens zu hören. Wir weisen hier nochmal explizit darauf hin, dass dies ein laufendes Verfahren ist und deswegen bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung für den Angeklagten gilt. Ja, Max, ein komplexes Verbrechen, das hier stattgefunden hat. Und du hast dich auch bemüht, da viele Stimmen einzufangen zu diesem Thema. Angefangen damit, dass wir die erste Nacht in diesem Komplex aufdröseln wollten. Und auch, wie unsere Kollegen überhaupt von diesen Ereignissen erfahren haben. Vielleicht kannst du da mal unseren Hörerinnen und Hörern ein paar Einblicke geben.
Ja, wir haben ja zu Beginn schon ein bisschen gehört, so die Szenerie in diesem Lokal. Es war dann pures Chaos, nachdem dieser vermeintliche Champagner getrunken wurde. Und gegen 0.30 Uhr wurde dann ein Notruf abgesetzt von einem Restaurantgast. Und die Polizei hat daraufhin dann großflächig die Innenstadt abgesperrt. Aber für die Rettungskräfte muss das ja unglaublich schwierig gewesen sein, weil zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht bekannt, was war jetzt da eigentlich überhaupt in der Flasche. Und was hat diese Vergiftungserscheinungen ausgelöst? Dementsprechend war nur bekannt, es sind mehrere Verletzte in der Innenstadt und ein Riesenaufgebot an Rettungskräften kam dann dementsprechend in die Innenstadt. Und unser ehemaliger Kollege Friedrich Peterhans hat an dem Abend damals mit Freunden in Weiherhammer gefeiert, hat sie da getroffen und hat das dann diesen ganzen Einsatz mitbekommen, als er wieder mit dem Taxi nach Weiden zurückfahren wollte.
Ich hatte an jenem besagten Wochenende auch Sonntagsdienst, war am Samstag zuvor, als die Sache passiert ist, eingeladen bei Freunden in Weiherhammer zum Essen. Bin darauf eingestellt gewesen, nächsten Tag um 11 mache ich meinen Sonntagsdienst. Es waren mehrere Leute eingeladen und wir haben uns gegen 1 Uhr ein Taxi nach Weiden bestellt. Wir haben das Taxi bestellt, haben darauf gewartet und eine Freundin, die mit dabei war, bekam plötzlich einen Anruf von ihrer Tochter. Die Tochter ist Krankenschwester im Klinikum und wohnt in der Altstadt und erzählt ihrer Mutter ganz aufgeregt, Mensch, stell dir vor, ich wollte durchs untere Tor in Weiden nach Hause gehen und es ist alles voller Polizei, es ist Blaulicht, es kreisen Sirenen, die Leute sind hektisch und es stand ein Polizist am unteren Tor, der hat mich die Altstadt nicht betreten lassen. Der hat mich dann durch den Park, durch die Kurt-Schumach-Anlage nach Hause gebracht. Die Tochter hat gefragt, ja, was ist denn passiert? Was Schlimmes? Da hat der Polizist gesagt, ja, was Schlimmes, aber er darf nicht drüber reden. Und hat die praktisch bis zu ihrer Wohnung in die Altstadt gebracht. Und dann wusste ich, oh, da ist irgendwas im Busche. Na, dann war auch unser Taxi schon da. Dann sind wir 4 Leute mit dem Taxi nach Weiden gefahren. Man bekommt natürlich mit, im Taxifunk bei den Taxifahrern war auch Thema, in der Weidener Altstadt ist irgendwas los, man kann da nicht rein, man kann die Fahrgäste nicht abholen, es ist alles abgeriegelt. Es hieß also, irgendwas mit mehreren Verletzten habe ich mitbekommen. Wir sind über die Autobahn von Weiherhammer nach Weiden gefahren, wurden dann auch überholt von Hubschraubern. Da hat der Taxifahrer dann gesagt, ja, die wurden zusätzlich angefordert, also Es gab da irgendwas. Man wusste aber noch nicht was. Ich habe dann kurzzeitig überlegt, ob ich mich auch in der Altstadt absetzen lasse. Einen Presseausweis hätte ich dabei gehabt, aber ich habe gedacht, wenn es abgeriegelt ist, wenn die Anwohner nicht rein dürfen, am Ende stehe ich dann da und komme auch nicht rein und kann nichts machen. Ich habe mich dann also nach Hause fahren lassen und habe sofort als erstes die Polizei angerufen, habe gesagt, Menschenskinder, was ist denn in der Altstadt los? Dann sagte mir jemand, ja, es gab in einem Vorfall in einem Lokal mit mehreren Verletzten, die Leute zum Teil im kritischen Zustand. Es geht Richtung Lebensmittelvergiftung. Und Konkreteres wollte man mir nicht sagen. Und ich habe gesagt, war ein Essen verdorben oder steckt da Absicht dahinter, was man eben als Journalist fragt, in welcher Hinsicht die Lebensmittelvergiftung, wie äußert sich das? Da haben die gesagt, dann machen sie keine weiteren Angaben dazu und ich soll mich dann gedulden, einfach. Wollte ich natürlich nicht. Ich habe dann eine Meldung gemacht auf unserer Startseite im O-Netz, dass es eben in Weiner Altstadt mehrere Leute nach dem Lokalbesuch sehr schlecht geht. Also ich glaube, die haben damals schon gesagt, lebensbedrohlicher Zustand. Und es gab was in Richtung Lebensmittelvergiftung. Mehr habe ich von der Polizei nicht erfahren. Ich habe dann noch ein bisschen außenrum recherchiert von Leuten, die im Rettungswesen arbeiten und eben auch Leute, die in der Altstadt leben, haben mir gedacht, wenn da überall Blaulicht ist, dann sind die jetzt wach, die kann ich schon anrufen. Mittlerweile halb vier, vier in der Früh. Ich habe die Leute auch erreicht und die haben mir dann gesagt, es ist besagtes Lokal am unteren Markt. Es ist abgeriegelt und da hätte man also Verletzte raustransportiert, aber man kommt da nicht ran und es ist immer noch alles voller Blaulicht, voller Polizei. Ich bin dann ins Bett gegangen, schlafen konnte ich nicht, bin dann noch zweieinhalb Stunden aufgestanden, war dann 7 in der Früh, habe wieder die Polizei angerufen, habe gesagt, gibt's was Neues? Ich weiß nicht mehr genau und ich glaube, da sagte mir dann schon jemand, es gab einen Toten. Also eine der Personen ist verstorben, die anderen noch im kritischen Zustand.
Ja, wir haben jetzt gerade schon das tragische Ausmaß gehört. Eine Person ist gestorben. Es handelt sich dabei um einen 52-jährigen Vater aus dem Landkreis Schwandorf. Und insgesamt sind 7 Menschen lebensbedrohlich verletzt. Unsere Kollegin Julia Hammer hat auch mit einer Betroffenen darüber gesprochen, wie sie die Situation direkt erlebt hat, nachdem sie von dem vermeintlichen Champagner getrunken hat.
Carola war an dem Abend in dem Weidner Restaurant und als sie dann einen ganz kleinen Schluck, wie sie erzählt hat, von dem vermeintlichen Champagner getrunken hat, hat sie sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Sie hat sofort das Gefühl gehabt, dass sie vergiftet werden oder vergiftet worden sind. Und kurze Zeit später wurde ihr dann schwindelig. Sie hatte das Gefühl, dass sie an die frische Luft raus muss, hat dann ihre Tasche gepackt und ist dann vor die Tür gegangen. Und sie hat dann gesagt, ab dem Moment hat sie das Gefühl gehabt, sie ist ein komplett anderer Mensch, hat in der Fußgängerzone dann laut angefangen zu schreien, sie sei vergiftet worden und sie ist panisch worden, ist dann kurze Zeit später wieder zurück in das Restaurant. Ihr war immer noch schwindelig, sie hatte Kopfschmerzen und hat dann auch zu den anderen Gästen gesagt, sie wurden vergiftet. Und dann ist sie nochmal an die frische Luft rausgegangen und dann hat sie gesagt, dann hat sie das Gefühl gehabt, sie kann durch den Asphalt fassen, hat dann das weiße so bewusst selber nicht mehr. Das wurde dann im Nachhinein gesagt, auch angefangen, sich die Haare auszureißen und ist dann irgendwann auch ohnmächtig worden.
Boah, ich stelle mir das so schlimm vor, so dieser absolute Kontrollverlust irgendwie. Und man weiß ja in dem Moment auch noch gar nichts, man hat so eine Ungewissheit, was ist denn jetzt? Und das muss ja dann Todesangst sein in so einer Situation.
Genau, sie hat auch gesagt, dass sie wirklich gedacht hat, sie stirbt jetzt. Sie hat dann auch gesagt, sie musste an ihre 2 Kinder denken und hat sich da mehr oder weniger schon verabschiedet, weil ihr klar war, irgendwas stimmt überhaupt nicht. Sie hat dann gezittert und sie hat gedacht, sie stirbt an dem Abend.
Man hat dann auch im Nachhinein mitbekommen, der Mann, der gestorben ist, der hat vielleicht minimal einen Schluck mehr genommen als die anderen. Also es hat nicht viel gefehlt. Die Leute lagen im Koma, da wurde der Magen ausgepumpt. Es stand, glaube ich, wirklich spitz auf Knopf.
Das war tatsächlich auch was er noch erzählt hat, der Moment, in dem sie gemerkt hat, also diese wenigen Tropfen oder der eine Tropfen, den sie da im Mund hatte, weil sie noch kurz überlegt hat, es schmeckt komisch, spucke ich das aus? Und dann war ihr Gedanke, den man, glaube ich, auch nachvollziehen kann, ich bin jetzt mitten in einem Restaurant, ich kann das jetzt nicht am Boden spucken. Und dann kam der Schluckreflex, den man ja auch kennt, und dann war es zu spät.
Ja, und ich habe ja auch gerade eben schon mit Julia ein bisschen drüber gesprochen, so dieser Kontrollverlust, den man dabei empfinden muss und diese Ungewissheit, was man jetzt eigentlich hat. Und wie sie auch nachher dann herausgestellt hat, es war auch wirklich nur eine Mini-Dosierung, die da gereicht hätte, was über Leben und Tod dann letztlich entscheidet. Stelle ich mir das schon richtig, richtig schlimm vor, einfach nur in dem Moment und auch im Nachhinein dann noch.
Ja, und ich finde auch, wenn man sowas hört, dass sowas passiert ist, dass Menschen schwer verletzt worden sind, dann ist das nochmal so ein bisschen abstrakt, weil man es nicht so gut greifen kann, was eigentlich passiert ist. Aber wenn dann die Betroffenen selber schildern, was sie da durchlebt haben, welche Emotionen sie hatten und was sie da quasi gesehen und gefühlt haben, das macht es einfach unendlich greifbarer. Und das macht einen so betroffen, weil man einfach, wie du sagst, diesen Kontrollverlust richtig nachspüren kann. Und es tut mir einfach unendlich leid für die Betroffenen. Und was ich da auch ziemlich krass finde, es gab ja in diesem Restaurant trotzdem auch noch Anwesende, die von dieser mutmaßlichen Champagnerflasche nichts getrunken hatten. Und du musst dir mal diese Szenen vorstellen, wenn du da als anwesende Person im Raum stehst und auf einmal kippen 8 Leute um, verhalten sich wie Zombies im Endeffekt, also zumindest ist das auch später das, was jetzt im Prozess dann immer wieder Thema war. Das müssen ja auch für die Anwesenden unglaubliche Ängste gewesen sein. Und also ich stelle mir diese Szene in diesem Lokal einfach schrecklich vor, wie da Leute ausrasten, weil sie eben diese Flüssigkeit zu sich genommen haben und man steht daneben und weiß einfach nicht, was jetzt gerade abgeht. Also glaube ich, ist auch ein ganz, ganz schlimmes Gefühl.
Ja, und es war ja nicht nur eine außergewöhnliche Situation in diesem Restaurant, sondern eben auch für die Rettungskräfte und dann vor allem auch für die Kliniken, in die die Betroffenen verbracht wurden. Es war ja zu dem Zeitpunkt eben noch nicht klar, was jetzt genau diese Vergiftungserscheinungen ausgelöst hat. Im Verdacht stand Blausäure, aber auch ein Insektizid und da könnte ja auch eine Substanz involviert gewesen sein, so war die Annahme, die kontaktgiftig ist. Das heißt, die über Kontakt übertragen werden kann, also über die Haut auch. Und das hat halt entsprechende Maßnahmen mit sich gebracht. Da wurde dann an den Kliniken, also die wurden nach Weiden verbracht, aber auch nach Regensburg und nach Amberg, wurde ABC-Alarm ausgelöst. Das heißt, die behandelnden Ärzte konnten da nur mit Schutzausrüstungen rein, mussten sich auch danach dann duschen. Die Intensivstation wurde zeitweise gesperrt, nur für die Patienten. Also konnten keine anderen, durften da irgendwie in Berührung kommen. Und ja, es war einfach eine chaotische Situation für alle Beteiligten an dem Abend.
Carola, nachdem sie dann ohnmächtig worden ist, wurde dann ins Klinikum eingeliefert. Da hat sie dann eine Gehirnblutung erlitten und wurde dann auch mit dem Rettungshubschrauber in eine andere Klinik gebracht. Sie hat gesagt, sie ist dann trotzdem relativ zeitnah wieder zu Bewusstsein gekommen, hat dann aber gemerkt, dass sie da schon starke Beschwerden hat. Sie war teilweise dann halbseitig gelähmt. Das hat sich glücklicherweise dann wieder gebessert, aber bis heute hat sie noch starke Spätfolgen. Und sie sagt auch, dass sich diese Folgen eher verschlechtern als verbessern.
Also wir haben jetzt gehört, dass es der Betroffenen teilweise danach, auch noch nach dem Krankenhausaufenthalt, schlechter ging. Da wollen wir dann auch später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Jetzt geht es erstmal so um den Tag bzw. die Nacht noch nach diesem Vorfall. Weil wir haben ja schon mitbekommen, es ist einfach so eine unglaublich schwer zu fassende Situation. Man weiß noch nicht genau, was jetzt so diese Vergiftungserscheinung ausgelöst hat. Und dadurch entstehen halt auch verschiedene Gerüchte. Es kommt so die Mafia zur Sprache oder verschiedene Anschläge. Und ich habe da auch unter anderem eine Sprachnachricht gehört. Da hat dann einer erzählt, glaubt nicht, was berichtet wird. Das muss ein Anschlag gewesen sein. Also ganz viele Verschwörungstheorien, die da in der Zeit aufgekommen sind.
Dadurch, dass man ein paar Leute irgendwie sensibilisiert hat, bekam ich dann im Laufe des Tages, mittlerweile hat mein Sonntagsdienst angefangen, einige Anrufe von Bekannten oder WhatsApps. Und da waren ja, diverse Gerüchte, die umhergingen. Also es war ein italienisches Lokal, da wurde natürlich die Piste Mafia gefahren, also Erpressung und Rache und Anschlag oder irgendwas. Dann hieß es mal, es war ein Getränk im Spiel, das mit Blausäure versetzt war. Und das sei ein gezielter Anschlag auf den Wirt gewesen. Der Wirt war bei sehr vielen Leuten, die irgendwie gemutmaßt haben, was gehört haben, im Verdacht, also dass der Ziel dieses Anschlags gewesen sei oder dass man dem Wirt bewusst hätte schaden wollen, indem er seinen Gästen was antut. Das hat sich natürlich dann, ich glaube, noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag, der Wirt wurde einbestellt, der war unschuldig, das war relativ schnell bewiesen. Im Laufe des Tages hat sich dann herausgestellt, also es war nichts zum Essen, sondern es war wohl ein Getränk. Und ich glaube sogar die Polizeimeldung, die offiziell irgendwann am Nachmittag kam, hat von Champagner gesprochen oder es hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, also es war irgendwie ein Champagner und den mehrere Leute getrunken haben und die seien dann umgekippt.
Wie sich dann herausgestellt hat, der Wirt wurde erstmal von der Polizei verhört, aber da hat sich dann schon recht schnell herausgestellt, der hat damit der Sache überhaupt nichts zu tun, vermutlich auch niemand in Weiden, weil jetzt hat sich dann mittlerweile herausgestellt, was denn eigentlich in der Flasche war, und zwar MDMA. In der Zwischenzeit wurde dann auch bekannt, dass es sich um flüssiges MDMA handelt, also um den Wirkstoff von Ecstasy-Tabletten. MDMA gehört zu den Amphetaminen und wird meist als Pulver oder als kristallartige Substanz am Schwarzmarkt gehandelt. Und weil es eben auch der Wirkstoff in Ecstasy-Tabletten ist, wurde es umgangssprachlich in dem Fall häufiger als flüssiges Ecstasy bezeichnet. Jetzt gab es aber, weil der Begriff zu flüssigem Ecstasy die Übersetzung Liquid Ecstasy ist, häufig eine Verwechslung mit den Substanzen, sowohl auf Social Media als auch bei mancher Berichterstattung, wurde dann nämlich von Liquid Ecstasy gesprochen, was sich in den Flaschen befunden haben soll. Und das ist aber falsch. Bei Liquid Ecstasy handelt es sich aber um eine völlig andere Droge, nämlich um den Szenenamen für die Droge GHB. Die sind auch als sogenannte K.O.-Tropfen bekannt. Und das ist aber, wie gesagt, eine völlig andere Substanz. Und die hat mit dem Fall gar nichts zu tun gehabt, sondern es war flüssiges MDMA, also der Wirkstoff von Ecstasy.
Jetzt ging es ja quasi um diesen Wirkstoff, der da zum Einsatz kam im Endeffekt. Und der weist darauf hin, dass es sich um ein Drogendelikt handeln muss. Und die Ermittler kommen jetzt da auch zu dem Schluss, dass es sich wohl im Bereich des Drogenschmuggels abgespielt haben muss, was da passiert ist. Und dass da mutmaßlich was falsch gelaufen sein könnte innerhalb dieses Delikts. Und dass deswegen diese Flasche an die falschen Personen geraten sein könnte. Diese Spur dieses Drogenschmuggels, die verfolgen die Ermittelnden jetzt erstmal weiter. Und da wird auch relativ schnell klar, dass keine Person aus Weiden unmittelbar involviert gewesen sein kann, sondern dass dieses ganze Delikt viel weitere Kreise zieht und dass man sich da wirklich international umschauen muss, welchen Weg diese Flasche genommen haben könnte, um in diesen Kreislauf zu geraten und letztendlich in Weiden in diesem Lokal rauszukommen.
Ja, und dieses Rätselraten, das gab es natürlich dann auch in Weiden bei der Bevölkerung und auch bei unseren Kollegen damals.
Es Verunsicherung, weiß ich gar nicht, so eher großes Rätselraten. Also wie konnte das passieren? Also wie du sagst, Leute feiern irgendwie fröhlich und plötzlich kippen die um. Manche haben um ihr Leben gekämpft, einer hat sein Leben verloren. Wie konnte eine Flüssigkeit oder ein Getränk in ein Lokal gelangen, die so hochgradig giftig ist? Und wieso hat das keiner gemerkt? Oder zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, es war eine versiegelte Flasche, die undurchsichtig war. Man wusste, die Gläser waren auch nicht transparent. Man wusste nicht, dass das vom ersten Schluck an scheußlich geschmeckt hat, dass die Flasche am Tisch geöffnet wurde, vor den Gästen, dass die also täuschend echt aussah. Man dachte irgendwie, ja, hat es jemand manipuliert im Lokal oder was ausgetauscht, was mit einem normalen Getränk. Die Verunsicherung war da. Also ich habe jetzt nicht festgestellt, dass die Leute gesagt haben, ich gehe jetzt nicht mehr in Kneipen oder in Restaurants und bestelle mir irgendwas. Das eigentlich nicht. Aber es war großes Rätselraten. Und dann natürlich die Frage, warum in Weiden? Also wir sind jetzt keine Metropole, wo jeden Tag Verbrechen passieren oder Leute umkommen nach dem Lokalbesuch. Also wie konnte es das geben? Das war also die Frage, die, glaube ich, über allem geschwebt ist. Ne?
Und das ist auch was sich wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer fragen werden. Warum haben diese Leute diese Flüssigkeit getrunken, wenn sie doch gesehen haben müssen, dass die Flüssigkeit in dem Glas eine andere Farbe hat, dass diese Flüssigkeit auch nicht perlt, wie das ein Champagner tun würde, wenn man ihn einschenkt. Ja, aber wir haben einfach diese Tatsache, dass diese Flasche eben nicht transparent ist, genauso wie die Gläser, in denen die Flüssigkeit ausgeschenkt worden ist. Und deswegen hatten die Betroffenen eigentlich keine Chance, das zu sehen, was da in diesem Glas drin ist. Und außerdem, wie du schon gesagt hast, war die Flasche so gekennzeichnet, wie eine ganz normale Flasche mit einem Lebensmittel ausschauen muss. Und daraus würde sich ja ergeben, dass man wirklich jede Verpackung von jedem Lebensmittel, das man konsumiert, überprüfen müsste, ob da auch wirklich das drin ist, was es zu sein scheint. Und das macht ja kein Mensch, vor allem nicht in so einem Kontext.
Nee, das erwartet ja auch niemand in dem Moment. Man will ja einfach nur in Ruhe und entspannt anstoßen auf eine gute Zeit. Und damit kann ja keiner rechnen in dem Moment dann.
Damit kann keiner rechnen. Also weder die Gastronomen, die diese Flasche gekauft haben, eigentlich ja in einer guten Absicht, weil sie ihren Kunden ja eigentlich ein gutes Produkt anbieten wollten, ein hochwertiges Produkt, noch die Betroffenen, die ja einfach auch davon ausgehen müssen in der Gastronomie, dass sie das bekommen, was sie auch bestellen und auch in diesem Originalzustand. Und offensichtlich wurde die Flasche ja auch an diesem Abend speziell für diesen Anlass natürlich geöffnet. Es ist ja auch nicht so, dass man da mit einer angebrochenen Flasche irgendwie arbeitet, sondern es ist ja wirklich auch ein hochwertiges Produkt, das man extra für den Anlass auch gekauft hat. Also man muss eigentlich davon ausgehen können, dass da einfach auch der Inhalt drin ist. Und diese Arglosigkeit von diesen Leuten, die dann dieses Produkt konsumieren, das ist auch irgendwie das, was einen als Außenstehenden so betroffen macht, weil es ja wirklich jedem hätte passieren können. Es war einfach nicht ersichtlich für die Menschen, die das konsumiert haben.
Ich habe mich auch ein bisschen umgehört bei Leuten, die auch in der Gastronomie arbeiten. Und es scheint auch sehr normal zu sein, dass man sich so hochwertige Flaschen, die auch sehr teuer sind, auch über private Plattformen teilweise kauft und einfach Preise gut vergleicht. Und diese Flasche, die wurde ja auch über eBay verkauft. Also es ist auch gar nicht so ungewöhnlich, dass es in Weiden dann quasi diese Flasche aus dem Internet stammt. Das wird an mehreren Orten so ablaufen.
Ja, ich glaube, das wird auch tatsächlich mit hochwertigen Lebensmitteln einfach so gemacht, wie du schon sagst. Es ist ja wirklich was sehr Exquisites. Das bekommt man ja auch nicht an jeder Ecke. Und ja, da geht man dann auch einfach davon aus, wenn man die Flasche war ja versiegelt. Also es ist ja auch nicht so, dass da irgendwas ersichtlich gewesen wäre, dass schon was angebrochen gewesen wäre, dass es da, was weiß ich, eine großflächige Einstichstelle gegeben hätte oder irgendwas, wo man sagt, die Flasche ist irgendwie manipuliert oder es kommt mir irgendwie komisch vor, sondern es war einfach eine original verpackte, verschweißte, versiegelte Flasche, wie man sie einfach im Handel kaufen kann und deswegen auch, wie gesagt, überhaupt nicht ersichtlich, was da tatsächlich drin war.
Ja, der damalige Oberstaatsanwalt, der hat auch von einem tragischen Zufall gesprochen, dass diese Flasche dann da überhaupt gelandet ist. Wie gesagt, man geht ja davon aus, dass es sich um einen fehlgeschlagenen Drogenschmuggel handelt und die Flasche wurde über eine Online-Plattform verkauft, damals für ungefähr 500 Euro und zwar über mehrere Personen. Also die wurde nicht nur von einer Person gekauft, sondern insgesamt über 4 oder 5 Personen und genau über diesen Verkaufsweg konnte man auch zurückverfolgen, woher eigentlich diese Flasche stammt. Und so ist man dann auch auf die Spur nach in die Niederlande gekommen, nämlich nach Arnheim.
Ja, aber bevor uns jetzt quasi diese Spur der Flasche nach Holland führt, wollen wir auf jeden Fall auch die Betroffenen in den Fokus rücken. Das ist uns auch in diesem Podcast wichtig, dass wir diese Stimmen der Betroffenen eben hören können und auch deren Schicksal quasi darstellen können. Denn sie sind ganz klar die Opfer in diesem Fall. Es ist so, dass alle Betroffenen nach circa 10 Tagen dann aus dem Krankenhaus entlassen werden können. Aber viele von ihnen haben mit Spätfolgen zu kämpfen oder mit gesundheitlichen Einschränkungen, die bis heute auch anhalten. Und unsere Kollegin Julia Hammer hat auch die Betroffenen gefragt, wie es ihnen denn nach diesem Vorfall unmittelbar und nach dieser Entlassung aus dem Krankenhaus auch ging.
Also ich glaube, für sie die gravierendste Folge ist, abgesehen von den körperlichen Beschwerden, dass sie ihren Beruf, sie war Intensivkrankenschwester am Klinikum Weiden, den Beruf hat sie sehr geliebt, den kann sie jetzt nicht mehr ausführen. Sie hat zu mir gesagt, das muss man sich so vorstellen, es ist unmöglich, so einen Job auszuführen, wenn man selber nicht mehr in der Lage ist, sein eigenes Körpergewicht zu halten, dass man dann in der Lage wäre, das Gewicht von einem Patienten zu halten. Also es war für sie einfach nicht mehr machbar. Und auch ihr Alltag hat sich insoweit geändert, dass es ihr schwerfällt, immer noch zu gehen. Sie hat gesagt, dass es vergangenen Sommer war es noch einigermaßen machbar, mit Walking-Steckern zu gehen. Aber mittlerweile muss immer der Rollstuhl dabei sein, weil sich auch das verschlechtert. Und wenn sie unterwegs ist, kann es sein, dass plötzlich die Beine sich überhaupt nicht mehr bewegen. Dann fängt ihr ganzer Körper an zu zittern. Und dann kann sie sich auch wirklich nicht mehr von dem Ort wegbewegen. Und dann muss der Rollstuhl zum Einsatz kommen.
Also wenn ich diese Schilderung höre, da kriege ich wirklich Gänsehaut, wenn mich das so betroffen macht. Diese Menschen tun mir einfach unendlich leid, weil sie wollten einfach nur einen schönen Abend mit Freunden verbringen. Und dann ist so was Desaströses dabei rausgekommen, was sie bis heute einfach belastet und beschäftigt und ihnen das Leben im Nachgang auch noch schwer macht. Also es ist einfach furchtbar, das zu hören. Umso wichtiger ist es, glaube ich, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für alle anderen, dass dieses Verbrechen aufgeklärt wird. Und da sind ja wirklich viele Menschen an diesen Ermittlungen beteiligt. Und da wird intensiv versucht, jemanden zu finden, der für diese Tat verantwortlich gemacht werden kann. Und wir haben ja schon gesagt, dass die Spur der Flasche nach Holland führt. Max, wie geht es in den Ermittlungen jetzt weiter? Was findet die Polizei?
Ja, man konnte zuerst mal zurückverfolgen, ja, diese Flasche muss aus den Niederlanden stammen, weil sie von dort über eine Online-Plattform quasi verkauft wurde und so ihren Weg nach Deutschland und nach Weiden gefunden hat. Jetzt kam zuerst mal, bevor die Ermittler da weitere Details genannt haben, natürlich auch eine Produktwarnung von dem Hersteller, die sich dann aber geäußert haben dazu, dass es sich nicht um ein Qualitätsproblem handelt, sondern um einen Kriminalfall, dass da einfach Flaschen manipuliert wurden. Und es wurde tatsächlich von diesen 3-Liter-Flaschen dieser Serie gewarnt. Und da hat sie dann herausgestellt, da sind mehrere Flaschen tatsächlich im Umlauf, auch Richtung Deutschland. Und ein ähnlicher Vorfall wurde bekannt, der sich schon 2020 abgespielt haben soll, nämlich in den Niederlanden mit 4 Verletzten damals. Also so wie es aussieht, hätte das wirklich auch noch an mehreren Orten tatsächlich genauso passieren können wie auch in Weiden oder noch schlimmer. So, gegen Ende 2023 gelingt dann den Ermittlern auch ein Erfolg tatsächlich, denn sie nehmen einen 35-Jährigen in den Niederlanden fest und der wird dann auch anschließend an die Ermittlungsbehörden nach Weiden ausgeliefert. Der Verdacht gegen den Mann kann dann sich aber doch im Laufe der Ermittlungen nicht erhärten, aber er macht eine Aussage und wird dann aber wieder freigelassen. Und aufgrund seiner Aussage wird dann im Juni 2024 eine weitere mutmaßlich beteiligte Person festgenommen. Und da handelt es sich jetzt auch um die Person, die aktuell als Angeklagter vor dem Landgericht Weiden steht. Und dieser Mann sitzt seit September 2024 in einer Justizvollzugsanstalt in Bayern in Untersuchungshaft.
Die Ermittlungen in dem Verfahren, was sehr viele internationale Bezüge aufweist, waren äußerst umfangreich und aufwendig für die Staatsanwaltschaft. Es ist aber am Ende des Tages gelungen, hier einen Täter, einen Hauptangeklagten, zu ermitteln und zur Anklage zu bringen. Es wurden diverse Rechtshilfeverfahren in mehreren europäischen Ländern, Niederlande, Polen unter anderem, durchgeführt. Es wurden auch mehrere Tatverdächtige in Haft genommen, welche dann aber dann wieder entlassen werden mussten, da sich herausgestellt hat, dass der Tatverdacht insoweit nicht trägt. Es wurden diverse Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen gestaltet. Es wurden diverse Zeugen in verschiedensten Ländern vernommen. Man hat alles, jeden Aufwand in die betrieben, um den Täter zu finden.
Jetzt hat man quasi einen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft sitzen und jetzt wird natürlich auch mit Hochdruck an einer möglichen Anklage gearbeitet und darin werden ja auch die ganzen Vorwürfe in diesem Fall nochmal zusammengetragen und aufgearbeitet und dazu äußert sich auch der Sprecher der Staatsanwaltschaft.
Die Staatsanwaltschaft Weiden wirft dem 46-jährigen Angeklagten, bei dem es sich um einen niederländischen Staatsbürger handelt, das bandenmäßige Handeltreiben von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie eine fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzungshandlungen in 7 tateinheitlichen Fällen vor. Der Angeklagte soll Teil einer niederländischen Tätergruppierung gewesen sein, die es zum Gegenstand hatte, Betäubungsmittel, vornehmlich MDMA, dabei handelt es sich um den Wirkstoff von Ecstasy, in großen Mengen produziert zu haben und für den Absatz im In- und Ausland vorrätig gehalten zu haben. Innerhalb dieser Organisation soll der Angeklagte die Rolle des Logistikers eingenommen haben. Das bedeutet konkret, der Angeklagte soll hier ein Lagerhaus in Arnheim bei Rotterdam in den Niederlanden betrieben haben, dort auch das Betäubungsmittel vorrätig gehalten haben. Aus diesem Lagerhaus in Arnheim soll auch die gegenständliche Flasche Champagner resultieren, die am 13. Februar 2022 in der Weidener Innenstadt zum Ausschank, gutgläubig zum Ausschank, gekommen sein soll. Ferner wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten tateinheitlich hierzu vor, die fahrlässige Tötung eines dieser Gäste sowie die fahrlässige Körperverletzung von 7 weiteren Personen.
Es gibt also mehrere Vorwürfe gegen den Mann. Ein Punkt davon ist das bandenmäßige Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Darauf stehen in Deutschland im Falle einer Verurteilung 5 bis 15 Jahre Haft. Dann ein weiterer Punkt ist die fahrlässige Tötung. Darauf stehen in Deutschland bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe. Und dann auch noch die 7 Fälle mit fahrlässiger Körperverletzung. Da stehen in Deutschland bis zu 3 Jahre Haft bei einer Verurteilung. Also man hat es schon mit einem ordentlichen Strafmaß zu tun, was hier angeklagt ist. Und jetzt stellt sich ja nochmal die Frage, der Mann, der Angeklagte, soll in dieser mutmaßlichen Bande aktiv gewesen sein und soll für die Lagerung zuständig gewesen sein. Also laut Anklageschrift sollte der die mit einem Flugzeug ins Ausland bringen oder zumindest es organisieren. Jetzt sind aber diese Flaschen aus dieser Lagerhalle geklaut worden. Die sind da abhanden gekommen, weil der Besitzer dieser Firma, dieser Lagerfirma, die einfach genommen haben soll und sie dann verkauft haben soll auf Online-Plattformen. Da gibt es auch verschiedene Theorien dazu. Die sind jetzt bis jetzt noch nicht so klar, wie das genau zustande gekommen ist. Vermutlich ist so die Aussage, soll wohl keine Miete mehr gezahlt worden sein und daraufhin hat er einfach die halt ausgeräumt, hat sich vielleicht gedacht, die kann ich noch verkaufen, sind ja Champagnerflaschen, spezielle für einen bestimmten Wert und so wurden die dann als Champagnerflaschen auf Online-Plattformen angeboten.
Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, man hat jetzt quasi einen mutmaßlichen Täter, der Teil einer Bande gewesen sein soll. Er soll innerhalb dieser Bande als eine Art Logistiker fungiert haben. Das heißt, er hatte ein Lager angemietet, wo diese mutmaßlichen Champagnerflaschen zwischengelagert worden sind. Und jetzt kommt der Knackpunkt in diesem Fall. Die sollten aus diesem Lager weiterverkauft werden, aber in der Zwischenzeit hatte der Besitzer dieses Lagers gewechselt, von dem der mutmaßliche Täter diesen Lagerraum gemietet hatte. Es gab also diesen Besitzerwechsel, jetzt haben wir einen neuen Besitzer und da steht die Vermutung im Raum, dass da möglicherweise Mietrückstände aufgeschlagen sind und sich deswegen der neue Besitzer Wertgegenstände aus diesen Lagerräumen verschafft haben könnte, um möglicherweise einen Ausgleich für diese ausstehenden Mietzahlungen zu bekommen. Wenn das so gewesen ist, dann ist der Mann in diese Lagerräume reingegangen und hat sich da Wertgegenstände möglicherweise zu eigen gemacht, unter anderem eben diese mutmaßlichen sehr hochwertigen Champagnerflaschen, die da gelagert worden sind. Und so sind diese Flaschen aus diesem Lager verschwunden und in den Handelskreislauf gekommen.
In der Anklageschrift stand auch, dass die Person das gar nicht hätte erkennen können, dass es sich dabei um den Inhalt der Flaschen, um Drogen handelt, weil die Flaschen eben original verpackt gewesen sind und es gab ja auch keine sonstigen Hinweise auf der Flasche, dass da ein hochgiftiger Inhalt ist. Das heißt, der Typ kann mutmaßlich nur in den Niederlanden für dieses Diebstahldelikt verantwortlich gemacht werden, aber für diese fahrlässige Tötung, für den Drogenhandel und für die fahrlässige Körperverletzung kommt dann diese Person nicht in Frage.
Das ist ja auch genau das, was wir jetzt schon in epischer Breite besprochen haben, nämlich, dass diese Flaschen einfach wie original Champagnerflaschen aussahen und man ihnen ihren Inhalt einfach nicht ansehen konnte. Und es ist jetzt ein tragischer Zwischenfall, der hier passiert, dass da jemand in dieses Drogenlager eindringt und diese Flaschen rausnimmt, in der Vermutung, dass es sich dabei einfach um hochwertige Champagnerflaschen handelt. Und dann werden diese Flaschen weiterverkauft und zwar nicht nur einmal, sondern gehen durch verschiedene Hände, bis sie dann irgendwann in diesem Lokal in Weiden landen. Und das ist der Weg, den diese Champagnerflasche aus diesem Lager genommen hat und auch der Grund, warum sie aus diesem Lager verschwunden ist und nicht wie mutmaßlich anberaumt war, mit einem Flugzeug exportiert werden sollten.
Was man jetzt in dem Fall schon mal gleich hinzufügen muss, ist, dass der Angeklagte bestreitet, dass er überhaupt irgendwas mit diesem Lager und diesen Champagnerflaschen zu tun hat. Er behauptet, dass er zwei andere Lagerräume für andere Sachen angemietet hat, aber mit explizit diesem Lagerraum, der da aufgeführt wird, will er nichts zu tun haben.
Und wenn wir dann auch schon beim Angeklagten sind, der hat natürlich auch eine Verteidigung und die war natürlich auch am ersten Prozesstag zugegen und hat ja auch ein Statement abgeliefert oder auch schon im Vorfeld eine Haltung zu dieser ganzen Sache geäußert.
Es geht gar nicht so sehr darum, wo diese Champagnerflasche hergekommen ist, beziehungsweise welchen Weg sie genommen hat, sondern ob unser Mandant mit dieser Champagnerflasche in Verbindung zu bringen ist. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch inwieweit so etwas überhaupt zurechenbar ist oder ob es sich hier nicht um einen völlig atypischen Kausalverlauf handelt, dass am Ende das, was hier tragischerweise in Weiden passiert ist, dann auch geschehen ist.
Was sagen Sie zu den Vorwürfen, dass er als Logistiker aufgetreten sein soll?
Diese Vorwürfe weist unser Mandant konsequent zurück und wir sind auch der Meinung, dass wir das entsprechend belegen können werden. Das Problem ist nur, der Staatsanwaltschaft geht es vorgreiflich um die Drogen, denn das, was hier in Weiden passiert ist, ist kein vorsätzliches, sondern ein fahrlässiges Delikt, wenn überhaupt. Und auch das ist juristisch hochfragwürdig, denn inwieweit kann man einen solchen tragischen Fall überhaupt bei einer solch langen Kausalkette hier auf jemanden zurückführen. Und letztes Beispiel ist die Mutter eines Mörders. Inwieweit ist die Mutter eines Mörders dafür verantwortlich, dass er letztlich eine Tat begeht? Und genau diese Frage werden wir uns auch hier stellen müssen. Inwieweit ist jemand dafür verantwortlich, der möglicherweise Lagerist gewesen sein soll, wenngleich unser Mandant das hier apodiktisch bestreitet?
Ja, das war jetzt also die Sichtweise, die der Verteidiger Alexander Stevens auf den Fall hat und auch schon ein Hinweis auf eine mögliche Strategie, die da in dem Fall verfolgt wird. Max, wie schätzt du das ein, was der Rechtsanwalt hier sagt? Macht es für dich Sinn? Ist es für dich auch als Nicht-Jurist schlüssig, was er hier anklingen lässt?
Also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass es einfach eine Verkettung von sehr vielen unglücklichen Zufällen teilweise ist und auch ein sehr langer Weg, den diese Flasche von diesem Drogenlabor oder in dieser Lagerhalle dann nach Deutschland genommen hat. Und jetzt mal völlig hypothetisch gesprochen gar nicht auf den Angeklagten, weil der bestreitet ja, dass er damit überhaupt irgendwas zu tun hat. Aber um einen, jetzt mal hypothetisch, um einen möglichen Täter zu sprechen, finde ich, hinkt der Vergleich teilweise für mich, aber ich bin ja auch ein Laie, ein juristischer, deswegen ist es jetzt nur meine Meinung, ist jetzt kein Fakt, über den ich jetzt sprechen möchte. Er spricht dann nämlich einmal auch darum, ob man jetzt eine Person für etwas überhaupt verantwortlich machen kann, die damit konkret direkt jetzt erstmal nichts zu tun hat. Also so vergleicht er es eigentlich. Und da kommt auch einmal der Vergleich zustande, wie ein Waffenbesitzer, der eine Waffe in den Safe verschließt und dann wird diese Waffe geklaut aus dem Safe und dann kann ja der Waffenbesitzer ja auch nicht verantwortlich gemacht werden dafür. Aber ich finde schon so, wenn man vor allem den Begriff der Fahrlässigkeit hört, dann ist das schon ein bisschen eine andere Situation, weil bei diesem Safe zum Beispiel wieder die Waffe ordnungsgemäß dort verstaut, wo sie hingehört, wenn man die Lizenz dafür hat, mit sowas umzugehen. Für die Drohung hat man erstmal keine Lizenz, damit umzugehen. Deswegen, außer es ist ein Medikament, das unter das Betäubungsmittelgesetz fällt und dann wird es auch in den Safe versperrt, in der Apotheke oder so. Aber in dem Fall wurde das ja vermutlich zu dem Zweck in ein Lebensmittel gepackt, dass es schwerer enttarnt wird, weil man ja kriminelle Geschäfte machen wollte. Also ich spreche jetzt nicht direkt von dem Angeklagten, sondern diese hypothetische Situation, eben diesem Drogenhandel. Und da ist es doch eine komplett andere Situation, dass da schon irgendwo auch eine Fahrlässigkeit vorhanden ist, weil es für Außenstehende eben so schwer nachzuvollziehen ist, dass es sich dabei um tödliches Gift handelt, weil man eben vermutet oder auch nicht nur vermutet, sondern man erwartet einfach von einer Champagnerflasche, die original verschlossen ist, dass sich da Champagner drin befindet.
Also ich finde das sehr schlüssig, was du sagst, auch wenn ich kein juristischer Profi bin und hier auch nur unsere eigene Meinung eben zum Tragen kommt. Ich muss sagen, als ich das erste Mal von dieser Theorie gehört habe, die der Verteidiger hier aufstellt, war ich schon der Meinung, dass man dem folgen könnte und gerade diese Verkettung dieser Umstände, dass die Champagnerflasche aus diesem Drogenlager auch noch gestohlen wird und dann über so viele Umwege nach Weiden kommt, das macht im ersten Moment schon hellhörig, dass man sagt, na ja, also um diese 5 Ecken, die diese Flasche genommen hat, ob man das dem Angeklagten noch antragen kann, das könnte schwierig werden. Aber wie du sagst, wenn man dann ins Detail geht, dann ist die Sache einfach doch eine andere. Gerade wenn wir uns hier in dem Bereich eh schon der Illegalität bewegen, mit Drogen zu handeln, ist nie vergleichbar mit irgendwas anderem. Und dann hat man eben noch diese Situation, dass ja quasi schon etwas vorgetäuscht werden sollte und eben diese Flasche nicht identifiziert werden konnte als Drogenflasche quasi. Und das ist halt das, glaube ich, was in diesem Fall dann nochmal diesen Knackpunkt ausmacht und wo es dann vielleicht doch nicht aufgehen könnte mit dieser Strategie.
Die Frage bei der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung ist vornehmlich die Frage der objektiven Zurechenbarkeit aus juristischer Sicht. Dabei stellt sich die Frage, kann ich den Taterfolg dem Täter zurechnen? Und hier argumentiert die Staatsanwaltschaft dergestalt, dass man sagt, dieser Zurechnungszusammenhang liegt vor. Grundsätzlich ist insoweit zu sehen, dass dieser nur bei sogenannten atypischen Kausalverläufen unterbrochen wird. Von einem solchen kann zu unserer Überzeugung nicht ausgegangen werden, denn die Tätergruppierung hat ja bewusst hier die Champagnerflasche als Schmuggelversteck genutzt und musste damit auch damit rechnen, da es den Anschein einer echten Flasche hatte, dass sie in den Verkehr gelangt und auch zum Verzehr kommt und damit Menschen verletzt oder gar getötet werden können.
Es dreht sich also in diesem Fall viel um die Frage der Zurechenbarkeit und man sieht schon, Verteidigung und Staatsanwaltschaft haben da verschiedene Ansichten zu der Sache. Wenn man jetzt dem Ansatz der Verteidigung folgen würde und sagen würde, ja, die Zurechenbarkeit ist nicht eindeutig, dann würde sich daraus ergeben, dass Teile aus der Anklage wegbrechen könnten, weil man dem Angeklagten gerade diese Fahrlässigkeitsdelikte nicht mehr zurechnen könnte. Das bedeutet, er ist ja wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt und wegen bandenmäßigen Drogenhandels. Das bedeutet, der erste Teil, also diese Fahrlässigkeitsdelikte, würden wegbrechen. Dann würde es nur noch um dieses Drogendelikt gehen. Und da stellt sich dann die Frage, würde das so kommen? Ist Weiden dann noch der richtige Ort, um dieses Drogendelikt überhaupt zu verhandeln, wenn es doch eigentlich in den Niederlanden begangen worden ist? Und auch da gibt es zwei Sichtweisen auf die ganze Sache.
Wie werden Sie diesen Prozess jetzt auch führen? Weil es geht ja hier um viele Fragen, die auch gerade die Bevölkerung erwartet sich auch wahrscheinlich viele Antworten, die sie vielleicht gar nicht bekommt am Ende.
Ja, Sie schicken es schon voraus. Ich befürchte, dass viele Antworten auf sehr viele Fragen, die ja hier völlig zurechtgestellt werden, wohl nicht beantwortet werden können, zumindest nicht von unserem Mandanten. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Weiden auch der falsche Ort ist, um dieses Verfahren zu führen.
Warum?
Denn es geht dem Grunde nach hier um ein Drogenkartell, möglicherweise gar nicht so sehr um das, was hier konkret in Weiden tragischerweise passiert ist. Und deswegen sind die Weidener Behörden auch nicht der richtige Ort, das aufzuklären.
Wo müsste man es Ihrer Meinung nach aufklären, die ganze Geschichte?
Ganz klar müsste man die Geschichte da aufklären, wo sie ihren Ursprung genommen hat, und das ist in den Niederlanden.
Die Frage der Zuständigkeit ist in dem Verfahren natürlich das, was sich vornehmlich anbietet. Hier ist zu unterscheiden die Frage, ob deutsches Strafrecht Anwendung finden kann, dieser internationale Sachverhalt, und die Frage, ob auch das deutsche Gericht für diesen Sachverhalt zuständig ist, zu urteilen. Zum ersten Komplex ist zu sagen, es ist hier das sogenannte Weltrechtsprinzip anzuwenden nach Ansicht der Staatsanwaltschaft, was besagt, dass schwere Straftaten, also wie bandenmäßiges Handeln mit Betäubungsmitteln, in allen Staaten verfolgt werden kann, unabhängig davon, ob Täter oder Geschädigter Deutscher ist und die Tat auf deutschem Hoheitsgebiet begangen wurde. Weil es eben eine schwere Straftat ist, die überall auf der Welt verfolgt werden soll. Hieraus ergibt sich die Zuständigkeit oder die Anwendbarkeit von deutschem Strafrecht, zu unserer Überzeugung. Die andere Frage, die damit einhergeht, ist, ob auch das deutsche Gericht zuständig ist, weil ja die Tathandlung in den Niederlanden stattgefunden haben soll, zumindest teilweise. Hier ist zu sehen, dass nach Ansicht der Staatsanwaltschaft eine Zuständigkeit gegeben ist nach Kraftzusammenhang, § 13 StPO, wonach eben, wenn die Taten gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, ein Zusammenhang gegeben ist. Das sehen wir hier darin, dass das Tatmittel, die Champagnerflasche, ja bei beiden Delikten, also Körperverletzung, Tötung einerseits, andererseits das gewerbsmäßige Handeltreiben, das Tatmittel war und damit dieser Sachzusammenhang gegeben ist, mit der Folge, dass das deutsche Gericht auch zuständig ist.
Ja, noch läuft dieses Verfahren aber in Weiden, und wir waren beim Prozessauftakt dabei und haben hautnah miterlebt, wie es da war und worum es dann am Ende auch ging. Und Max, wie waren deine Eindrücke vom ersten Prozesstag? Wir waren ja schon relativ zeitig vor Ort, haben uns umgeschaut, umgehört, haben versucht, Eindrücke einzufangen. Was ist dir da im Kopf geblieben?
Ja, so wie der Fall nicht alltäglich ist, war auch der Prozess nicht alltäglich. Also man hat gleich gemerkt, der Medienandrang war groß. Es waren auch internationale Teams da aus den Niederlanden, Fernsehteams, verschiedene Gerichtsreporter. Es waren auch Gäste aus den Niederlanden da. Als der Angeklagte zum Beispiel reingeführt wurde, sind Tränen geflossen. Also da war ein großer Andrang da, und es war auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Prozessstart.
Also vielleicht nochmal auch ganz kurz zum Ablauf. Das heißt, wir waren im Gericht. Man hat diesen Gerichtssaal, wo dann auch Presseplätze reserviert waren. Ein sehr großer Medienandrang, Fernsehkameras, Tonaufnahmen und was alles angefertigt worden ist. Und man wartet dann ja quasi, bis der Angeklagte reingeführt wird. Ist mit einer gewissen Erwartungshaltung. Ich glaube, das ist ganz menschlich, auch wenn man natürlich als Journalist objektiv sein muss. Aber man hat eine gewisse Erwartungshaltung. Und dann wird diese Person reingeführt, er war ja auch in Fußfesseln und wurde dann in diesen Gerichtssaal gebracht und war eigentlich ehrlicherweise eine sympathische Erscheinung, wie du gesagt hast. Er hat dann mit dem Publikum interagiert, mit seinen Anwälten. Er war auch zum Gericht total offen, wie du schon meintest. Es war dann so, dass das Verfahren eröffnet worden ist, dass die Anklage verlesen worden ist. Und dann geht's ja erstmal darum, dass auch der Angeklagte sich eben zu den Vorwürfen äußern konnte. Und oft in solchen großen Verfahren und in solchen schwerwiegenden Vorwürfen ist es ja so, dass der Angeklagte sich nicht äußert. Und hier haben wir, glaube ich, schon eine Überraschung erlebt, alle miteinander, weil er sich tatsächlich sehr, sehr umfangreich geäußert hat, wenn auch nicht immer direkt zu den Vorwürfen, weil, wie du schon gesagt hast, er streitet es ja kategorisch ab, überhaupt irgendwas mit der Sache zu tun zu haben. Aber er hatte ja schon Lust, über sein Leben zu reden und war da ja auch wirklich ein offenes Buch.
Der hat relativ unbeeindruckt vor allem erstmal gewirkt, weil auch das dürfte ja eigentlich keine alltägliche Situation sein. Häufig ist es ja so, wenn irgendein kleiner Prozess ist, kommt der Angeklagte rein und dann ist man ja als Journalist, als Journalistin dann erstmal nicht so gern gesehen, weil man natürlich darüber berichtet und gegebenenfalls auch Fotos macht. In dem Fall ist es so, da ist ein Zuschauerraum voller Kameras auf den gerichtet und der hat da mit dem Anwalt geredet und hat sich da recht unbeeindruckt davon gezeigt. Viele Angeklagte halten ja dann irgendwie einen Aktenordner vors Gesicht oder Blätter, weil sie nicht gesehen werden wollen. Es war bei ihm ganz anders. Der hat dann auch mit dem Publikum interagiert, weil er eben da eben vermutlich Freunde, Verwandte da hatte, die er wahrscheinlich auch schon länger nicht mehr gesehen hat. Und hat dann auch gleich am Anfang recht offen und ehrlich Eindrücke aus seinem Privatleben geschildert. Ist ja auch nicht so gewöhnlich, dass da jemand dann gleich so viel erzählt. Also er hat natürlich, äußert er sich dazu, dass er nichts damit zu tun hat, aber er möchte dazu beitragen, dass es aufgeklärt wird und hat deswegen so ziemlich alles zu sich und seiner Privatperson erzählt.
Ja, und er gibt ja, wie du auch schon angedeutet hast, auch offen zu, Festivals zu organisieren, wo dann auch sehr viele Menschen Drogen konsumieren. Also er hat quasi da auch keine Scheu, drüber zu sprechen, dass er erstens selber konsumiert und zweitens auch sich eben in Kreisen bewegt, wo das wohl zum guten Ton gehört, dass man auch tatsächlich Substanzen zu sich nimmt. Und das irgendwie in diese Party-Bubble reingehört und das irgendwie zu dieser Lebensart dazugehört und er da irgendwie auch überhaupt keine Hemmung verspürt und das ja auch, das ist jetzt eine gefühlte Wahrheit, aber das ja auch als völlig alltäglich interpretiert und halt als Spaß. Er hat ja auch gesagt, I'm a party guy. Also er weiß schon auch, wie er, glaube ich, auf die Leute wirkt und wie er sich inszenieren möchte, gerade auch auf Social Media. Das ist aber ja per se mal nichts Verwerfliches, wenn da keine kriminellen Handlungen und so weiter im Raum stehen. Also wie sich jemand auf Social Media präsentiert, ist ja nicht strafbar per se. Und wenn er sich da als den gut gelaunten und ab und zu mal Drogen konsumierenden Typen inszeniert, alles schön und gut. Deswegen ist er ja noch nicht zu verurteilen. Aber er weiß schon, wie er sich darstellen muss und er weiß auch, was für eine Außenwirkung er hat. So zumindest macht er den Eindruck auf mich.
Ja, vor allem auch über einen potenziellen eigenen Drogenkonsum auch und über sein Partyleben. Also zu seiner Person muss man sagen, er hat sich vorgestellt als Eisdielenbesitzer. Also er verkauft Eis in den Niederlanden. Und in Thailand hat er aber ein ganz anderes Geschäftsmodell. Da wurde nämlich Cannabis legalisiert und da verkauft er Cannabis-Samen und ist auch allgemein wohl im Cannabis-Handel, so in den Niederlanden auch irgendwo aktiv. Zumindest ging es eine Zeit lang dann auch über Coffeeshops, an denen er am Konzept mitgearbeitet hat und wo er auch irgendwo involviert ist. Also man sieht da schon, es ist natürlich so, man muss sagen, es ist in den Niederlanden, da ist Cannabis schon länger entkriminalisiert als jetzt in Deutschland. Das heißt, er hat dann auch erzählt, das erste Mal, dass er mit Drogen irgendwie in Kontakt gekommen ist oder sich dafür interessiert hat, war in seiner Kindheit oder in seiner Jugend. Da hat er nämlich Cannabis angebaut im Garten seiner Eltern. Und über die Jahre hinweg hat er dann eine Ausbildung gemacht im Gastrobereich, Hotelbereich, hatte eine eigene Bar, war dann so in diesem Nachtleben auch damit involviert, war in der Eventbranche tätig, hat elektronische Festivals ausgerichtet, sowohl in den Niederlanden als auch in Bali. Er ist dann häufig im Ausland, also häufig in Indonesien, aber auch in Thailand, und hat dann auch zugegeben, dass er zu bestimmten Anlässen in dieser Partyszene dann auch selbst Drogen konsumiert. Er hat gesagt, auf Ibiza zum Beispiel macht er Party hart. Da bestellt er sich dann diverse Substanzen und die vermittelt er auch weiter an seine Freunde. Also er hat indirekt ja irgendwo auch dann zugegeben, so ja, er ist da schon irgendwo involviert, aber halt alles Kategorie Eigenbedarf, so wie er es da geschildert hat. Was auch immer Eigenbedarf auf so großen Partys ist. Und er führt auf jeden Fall irgendwo ein schillerndes Leben, kann man schon sagen. Ob es jetzt wirklich so ein Jet-Set-Lifestyle ist, weiß ich nicht, ob der da auf irgendwelchen Yachten so seine Freizeit verbringt. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und auf Social Media ihn entdeckt, wie er an einem Pool liegt mit einer Flasche Bier in der Hand und seine Follower kommentieren mit, sprechen ihn mit König an und rätseln, wo er sich jetzt schon wieder rumtreibt, weil wie Marrakesch oder Indonesien sieht es ja nicht aus. Also er scheint schon an vielen verschiedenen Orten immer gewesen zu sein und zwar mehr als ein durchschnittlicher Urlauber so sein Pauschalurlaub verbringt.
Es war nicht immer leicht, dem Ganzen zu folgen. Wir haben auch festgestellt, dass da oft Dinge oder Personen angesprochen worden sind, wo man noch gar nicht genau weiß, wie die jetzt in diesen Fall passen, ob sie in dem Fall überhaupt eine Rolle spielen, welche Rolle sie spielen.
Da habe ich mich dann auch direkt nach dieser Verhandlung mit meinem Kollegen Leon ausgetauscht, weil es eben so unglaublich schwierig war, jetzt ihm da zu folgen auf den Fall bezogen.
Ja, wir sind jetzt nach dem Verhandlungstag aus dem Gerichtssaal rausgekommen, sind jetzt gerade auf dem Weg zur Redaktion. Es ist der 4. Dezember, also ein bisschen windig und kalt draußen. Die Sonne ist schon untergegangen, weil der erste Verhandlungstag hat irgendwie länger gedauert als erwartet. Das war richtig heftig. Der hat irgendwie gar nicht mehr zu reden aufgehört. Habe ich so auch noch nie erlebt, dass ein Angeklagter gleich so redselig war. Und ja, man hört jetzt im Hintergrund gerade die Autos. Es war natürlich aber auch mega schwer, dem teilweise zu folgen. Wir haben ja live getickert aus der Verhandlung und die Beweisaufnahme ist ja noch gar nicht gestartet, aber teilweise wurde halt schon über Zeugen gesprochen, die jetzt noch nicht mal ausgesagt haben, sondern es wurde sich halt auf die Ermittlungsakten gestützt und ich fand es sehr schwer, dem teilweise zu folgen. Wie war denn dein Eindruck, Leon?
Ja, du hast es schon gut angesprochen. Es ist Gott sei Dank jetzt etwas windig und kalt, denn der Kopf raucht ziemlich stark, wie du schon angesprochen hast. Der Angeklagte hat sich bestimmt, ich glaube, der hatte einen Redeanteil von 2,5 Stunden Minimum über Gott und die Welt geäußert, über seine, ja, der Drogenexzesse möchte ich jetzt nicht sagen, aber über sein Partyleben. Er ist ein Partytier und ihr kennt den, er fährt mit Lamborghinis rum, etc., etc. Aber eigentlich ist er ja nur der Eisdielenbesitzer, Eventplaner, Partymanager aus den Niederlanden und mit den Champagnerflaschen hat er eigentlich nichts zu tun. Und so kam es halt auch, dass er durchgehend eigentlich nur abgeschweift ist. Bei jeder Frage, die wir jetzt vielleicht auch nicht verstehen konnten, weil wir die Zeugen alle nicht kennen, auf die sie sich jetzt bezogen haben, diese Fragen, hat er dann von Gott und der Welt erzählt. Und es war wirklich sehr schwer, ihm da zu folgen und auch einen roten Faden daraus zu stricken, weil es auch immer so zeitlich, fand ich, sehr sprunghaft war. Es ist alles sehr widersprüchlich. Er ist auch sehr offen. Da gab es auch diesen Kommentar vom Staatsanwalt. Ich hatte selten mal so einen Angeklagten, der so viel gesprochen hat, worauf dann einer der Verteidiger gleich geantwortet hat, naja, weil er ja nichts zu verbergen hat. Worauf dann der Staatsanwalt nochmal konterte mit, naja, der hatte jetzt auch genug Zeit in Untersuchungshaft, sich in eine Story auszudenken.
Das war jetzt quasi inhaltlich das, was am ersten Prozesstag stattgefunden hat. Mittlerweile ist ja auch schon der zweite vergangen. Da ging es ja sehr viel um diese Szenen, die sich in diesem Restaurant abgespielt hatten. Da ging es auch darum, dass ja Personen eben im Raum waren, die nicht von diesem MDMA-versetzten Champagner getrunken hatten. Und Die haben aber natürlich mitbekommen, wie es den Betroffenen ging und haben auch nochmal diese Szenen geschildert. Mir ist da ein Zitat im Kopf geblieben. Da hatte eine der Betroffenen noch bei Bewusstsein mit einem Gast gesprochen und hat ihm gesagt, ich habe jetzt Gift getrunken, ich werde jetzt sterben. Also offensichtlich war da ja auch in diesem kompletten Rauschzustand durchaus ein Bewusstsein dafür, dass es ihr jetzt wirklich sehr, sehr schlecht geht und dass sie Angst hat zu sterben aufgrund von diesem Schluck, den sie gerade getätigt hat. Das ist auch was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn man so hochdosierte Drogen zu sich nimmt, dann ist man irgendwie außerstande noch zu kommunizieren oder überhaupt noch was wahrzunehmen. Die Erinnerungen sind ja auch bei vielen einfach weg. Aber offensichtlich hatte sie ja noch die Möglichkeit, sich über ihre Gefühlslage durchaus bewusst zu sein. Also nicht bewusst im klassischen Sinne, sondern sich darüber zu äußern und das an einen anderen weiterzugeben. Und das ist einfach auch ein ganz furchtbares Zitat, wenn man sich überlegt, dass diese Frau einfach Ahnung davon hat, was ihr bevorstehen könnte. Also muss sie ja auch dementsprechend Todesangst gehabt haben in der Situation.
Ja, und es muss auch sofort eindeutig gewesen sein. Also dementsprechend, dass dieser Geschmack einfach so abartig gewesen sein muss auch, dass sie sofort für sie nahe lag, dass es Gift ist.
Ja, wie geht's denn jetzt weiter in diesem Prozess? Also vielleicht müssen wir auch mal sagen, dass in diesem ganzen Komplex ursprünglich mal 21 Prozesstage veranschlagt waren. Einer davon ist schon abgesetzt worden. Das heißt, es sind jetzt eigentlich noch 20. Das heißt, es ist ja auch noch ein ordentliches Programm, was da abgearbeitet werden muss und was wir auch noch begleiten werden. Was erwartet denn die Prozessbeteiligten jetzt dann in Zukunft noch?
Also zunächst werden noch weitere Betroffene gehört und dann soll vor allem nachgezeichnet werden, wie eigentlich diese Flasche ihren Weg von Arnheim aus dem Lager nach Weiden gefunden hat. Also diese einzelnen Zwischenverkäufer, die immer davon ausgegangen sind, dass es sich dabei um Champagner auch handelt, die sind als Zeugen geladen. Und vermutlich auch der Lagerbesitzer, der diese Flaschen dort entwendet hat. Es ist nur so, dass wohl schon, das war ein Update, ein Zwischenupdate, dass mehrere Zeugen aus den Niederlanden, die eigentlich geladen sind, schon angekündigt haben, dass sie nicht kommen werden. Das sind ja knapp 700 Kilometer. Und das ist auch scheinbar so, dass es dadurch, dass es in einem anderen Land ist, dass sie dann als Zeugen nicht kommen müssen.
Welche konkreten Auswirkungen das jetzt auf den Prozessverlauf haben wird, das können wir jetzt aktuell noch nicht abschätzen. Wenn weniger Zeugen gehört werden sollen, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch einige weitere Prozesstage wegfallen könnten. Aber da gibt es noch nichts Offizielles dazu. Es werden auf jeden Fall auch noch Polizeizeugen gehört, die an den Ermittlungen beteiligt waren, die an dem Abend vor Ort waren. Also es wird versucht, quasi großflächig einmal dieses Geschehen in Weiden aufzuarbeiten und einmal diese Umstände um den möglichen Drogenhandel und um diesen Weg, den die Flasche eben aus den Niederlanden genommen hat. Der nächste Prozesstag findet dann am 22. Dezember statt. Dann ist auch am Landgericht Weiden erstmal eine Pause angesetzt und dann wird die Verhandlung im Januar fortgesetzt. Die Prozesstage sind jetzt erstmal bis März veranschlagt.
Und am zweiten Gerichtstag war schon deutlich weniger los im Gerichtssaal im Vergleich zum ersten Prozessauftakt. Das war auch ein bisschen zu erwarten. Wir begleiten für euch den Prozess trotzdem weiter, jeden Tag im Live-Ticker auf unserer Seite im O-Netz.
Ja, und das war der aktuelle Stand in diesem Fall. Wir haben euch jetzt erzählt, wie es überhaupt zu diesem Vorfall gekommen ist, welche internationalen Verwicklungen da in dem Fall eine Rolle spielen und wir haben euch Einblicke gegeben in die ersten Prozesstage, die jetzt schon am Landgericht Weiden stattgefunden haben. Wir begleiten auf jeden Fall den Prozess weiter für euch Wenn ihr Lust drauf habt, dann würden wir vielleicht auch noch mal ein Update zwischen reinschieben. Es wird auf jeden Fall nach dem Urteil, das mutmaßlich im März fallen könnte, noch mal eine große Abschlussfolge in diesem Fall geben. Gebt uns da auf jeden Fall Feedback, wie euch das heute gefallen hat. Das könnt ihr unter anderem per E-Mail, und zwar an die Mailadresse crimedaheim@oberpfalzmedien-klein-und-zusammen.de. Um nichts aus dem Crime-Daheim-Universum zu verpassen, folgt uns auf jeden Fall auch auf unserem Social-Media-Account. Crime-Daheim-Podcast heißen wir zum Beispiel auf Instagram. Da findet ihr auch konkret zu diesem Fall noch weitere Infos, Fotos und Reels. Crime-Daheim geht jetzt in eine kleine Weihnachtspause. Wir sind dann ab Januar wieder für euch da. Genießt auf jeden Fall die Vorweihnachtszeit. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt uns auf jeden Fall treu, verfolgt unsere Arbeit weiter, da freuen wir uns. Und Max, dir auf jeden Fall vielen Dank, dass du diese ganzen Fakten heute mit mir aufgearbeitet hast und dich auch nochmal stimmlich voll ins Zeug gelegt hast, um mich hier zu unterstützen. Danke dir.
Danke auch, hat Spaß gemacht.
Wir hören uns dann im neuen Jahr. Bis dahin.